Kids, I mean, don't write me about Bitcoin, please. I mean, I keep telling you, oh, this is for the YouTube. You know,
for the
Bitcoin
YouTube.
Could be 1,000 tomorrow, just because it's 800, 8,000 today. I mean, just, I don't give a fuck, so don't ask me. When it was at 19,000, I said, sell half, keep half. That's the only thing I said, which is just smart trading. And you didn't do that, so don't ask me now. But a smart, rich guy I talked to last night, he said, it's like these guys found a $1,000 bill in the street, or they found a diamond in the street, and the diamond went up in value, and now they're investors. They're professional investors all of a sudden, because they found a fucking $1,000 bill in the street. 99.999% of the people that own Bitcoin are fucking morons. Retarded. Imbeciles. That's just it. Some of you in this room fall into that category. You found a $1,000 bill in the street, just say, well, I found a $1,000 bill in the street. If you found a $1,000 bill in the street, what would you do with it? You cash it, right? You wouldn't hoard it, would you? It's exactly the same. You found some shit in the street that happened to go up in value. So don't ask me anymore. Go fuck yourselves, please. Okay.
Okay, go fuck yourself. Willkommen zu 21, der 31. Folge. Und das war ein bisschen Investment Advice, oder? Wie heißt der Typ nochmal, Gigi?
Definitiv Investment Advice. Keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber er gibt auf jeden Fall Zero Fucks.
Okay, was für eine Blockzeit haben wir denn gerade?
Jo, wir sind kurz vor dem Halving, ungefähr so 750 Blöcke bis zum Halving und wir haben Blockzeit 629254.
254, okay.
Ja.
Super, das freut mich, dass du jetzt wieder dabei bist. Du warst ja längere Zeit nicht dabei, Gigi.
Ja, wegen meinem eigenen Halving.
Genesis-Block, würde ich sagen, oder?
Ein Fork sozusagen. Ich habe mich selbst geforkt.
Ich fand dein Tweet damals richtig cool, dass du halt nicht irgendwie die Uhrzeit aufgeschrieben hast, sondern die Blockzeit. Und kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann dein Kind auf die Welt kommt?
Wie du weißt, ich habe jetzt geschummelt. Es war Blockzeit 622424. Ich habe es nicht mehr auswendig gewusst, zu meiner Schande, muss ich gestehen. Aber ich werde mich bemühen, das bei jedem Geburtstag zu erwähnen, was für eine Blockzeit das war, bis mich meine Frau verlässt.
Also ich sag mal, du hast jetzt neue Standards gesetzt. Ja, jeder, der jetzt irgendwie Vater oder Mutter wird und nicht die Blockzeit aufschreibt, der macht als Bitcoiner irgendwas falsch, oder?
Absolut, absolut. Und ich wollte nur sagen, mein Plan ist es ja eben, mich vollständig zu dezentralisieren und das war jetzt der erste Schritt. Also wir wollen natürlich auch noch weitermachen und das ist auch der Grund, warum ich so abwesend war jetzt beim Podcast. Also ich hatte einen sehr guten Grund.
Okay. Und ja, also da wollte ich jetzt gerade einen Witz noch drüber machen, aber das geht, also wenn du jetzt mehrere Coins, mehrere Genesis-Blocks erzeugst, nee, den Witz machen wir jetzt nicht.
Willst du damit sagen, dass Kinderkriegen Shitcoinery ist, sozusagen?
Ja, das könnten wir ja sagen, aber das machen wir. Gehen wir zum nächsten Punkt, komm, schnell.
Schwieriges Thema.
Fab the Fox, wenn in die Schweiz auswandern, hast du das gelesen?
Unser Kollege hier. Ich hab's gar nicht gesehen, ne? Aber es wundert mich nicht.
Also für seine Schweizer Internetfreunde ist er ja nur das Füchsli. Hm? Das Füchsli hat gesagt, er will rüber machen. Dieses Mal sind aber die Ossis schon da, gell? In der Schweiz. Nee, ich glaube, ihm ging das irgendwie. Ich glaube, in Deutschland ist ihm das irgendwie zu viel Sozialismus gerade.
Ja, mich wundert es nicht. Und in der Schweiz gibt es ja auch ein Crypto Valley, oder? Da kann man dann.
Da ist zurzeit viel Platz, habe ich gehört.
Fröhlich vor sich hin shitcoinen.
Da ist anscheinend sehr viel Platz zurzeit, habe ich gehört.
Ja,
viele Wohnungen werden frei im Crypto Valley. Das ist unglaublich, wie viele Shitcoins da noch unterwegs sind. Noch irgendwas so richtig Bitcoin Gold oder so ein Müll halt.
Ja, es ist leider immer noch sehr Shitcoin-lastig. Also ich merke das auch. Ich habe Freunde in der Schweiz und die arbeiten teilweise auch bei Banken und die haben ihre eigenen Krypto-Divisionen und die machen teilweise schon auch interessante Sachen, aber der Großteil ist eindeutig ja, Shitcoin behaftet. Und sie sind immer noch der Meinung, dass Ripple die Bankenwelt revolutionieren wird und der wahre Wert bei Smart Contracts von Ethereum liegt und so weiter. Und ja, man ist schwer, die alte Garde da zu überzeugen.
Das, also Dennis hat ja letztes Mal gesagt, wir müssen niemanden von Bitcoin überzeugen. Das fand ich richtig gut.
Wenn so ist
Bitcoin
es.
Wenn so ist, wie wir sagen, dann wird es sich durchsetzen. Aber ich so glaube, das Füchsli, das will unbedingt in die Schweiz rüber, weil irgendwie hat man ja das Gefühl, die Schweiz ist der neue Westen sozusagen für die Deutschen, oder? Ich habe dann Zitat von Helmut Kohl letztens gesehen, der gesagt hat, bei 50% Staatsquote fängt der Sozialismus an. Und wir sind in Deutschland halt schon über 50%. Wir sind auf jeden Fall schon mal im Sozialismus, aber ich denke mal, diesmal wird er funktionieren. Ne? Es hat ein paar Mal nicht funktioniert, aber diesmal
ja, natürlich.
Wird es
bestimmt. Das war alles kein richtiger Sozialismus-Kommunismus. Diesmal wird es richtig gemacht.
Vielleicht gibt es ja dann auch eine Mauer zur Schweiz rüber. Die müssen ja nicht viel bauen.
Wird interessant sein, das alles in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch noch Jahren zu sehen, wie sich alles entwickelt. Alles sehr beschleunigt durch die Corona-Krise. Viele Staaten stürzen sich eben in den Sozialismus und mal sehen, was da passiert. Auch jetzt parallel in der Bitcoin-Welt. Wir haben eben das Halving vor uns, letzte Show jetzt vor dem Halving. Und ja, wie wir auch heute noch besprechen werden, es scheint mehr Interesse da zu sein von der normalen Legacy-Welt, was das Bitcoin-Halving anbelangt, als auf jeden Fall als bei den letzten Halvings. Und es wird ja auf CNBC zum Beispiel eben darüber gesprochen, dass das jetzt passieren wird und Bitcoin so hart oder sogar härter werden wird wie Gold und so weiter. Also ich finde das alles spannend zu sehen. Ich erwähne das nur in dem Kontext, weil mit einem harten Geld ist das natürlich umso schwieriger, einen Sozialstaat aufzubauen.
Oder umzuverteilen. Aber das ist ja schon interessant, dass diese ganzen Sendungen bei CNBC oder wo es auch immer ist, dass die dann diese Terminologie übernehmen. Hast du, glaube ich, vorher mal gesagt.
Ja,
Schmidt,
ja.
Die sprechen dann von, was haben die denn alles da gesagt? Da haben wir es mal aufgeschrieben. So, more scarce than gold, inefficient miners, shakeout und solche Sachen. Ja, das
genau,
ist also
genau.
Typische Bitcoin-Terminologie.
Genau, die toxische Bitcoin-Maximalisten-Terminologie schleicht sich schon in das Mainstream-Fernsehen ein. Das finde ich sehr schön zu beobachten. Also da wird eben von ja, Bitcoins Stock-to-Flow-Ratio sogar gesprochen und dass es eben härter wird wie Gold und statt dem Quantitative Easing, das auf der ganzen Welt passiert, gibt es in Bitcoin eben ein Quantitative Hardening und so weiter und so fort. Also sehr, sehr cool, das zu sehen. Werden wir in den Show Notes natürlich verlinken.
Wofür bringst du eigentlich die Feiertage?
Die Feiertage. Ich werde arbeiten. Das ganze Halving durch, so wie es aussieht. Also ich bin auf jeden Fall beim Bitcoin Magazine Halving Livestream dabei. Die machen einen 21 Stunden langen Livestream rund um das Halving herum. Und ich bin da bei einer Panel Discussion quasi dabei. Ziemlich hochkarätige Gäste. Und da werden wir über unsere eigene Definition von unserem Bitcoin-Moon-Szenario werden wir philosophieren. Da freue ich mich schon recht drauf. Und gleichzeitig ist natürlich auch noch die Value of Bitcoin-Konferenz. Und da werde ich auch noch eine Keynote halten. Das ist dann allerdings am Dienstag erst, also etwas nach dem Halving. Und
wann,
da werde
wann
ich
ist
über
das Halving jetzt genau? Ich habe
ja,
letztens geschaut, das ist etwas schwierig.
Ich habe es mir im Kalender eingetragen und das war nach unserer Zeit so, ich glaube, so Montagmittag. Tipp, schnell
ich
nachschauen.
Ich habe schon mehrere Sachen heute.
Aber ich glaube, es hat sich inzwischen auch geändert, weil die Blöcke kommen ja alle 9 Minuten oder so oder alle 8 Minuten sogar teilweise. Also ist eventuell etwas früher. Montagvormittag eventuell oder vielleicht sogar in der Nacht noch. Muss ich nochmal nachrechnen. Wird man sehen, wird man sehen. Ein paar Tage sind es ja noch.
Ja, bei der VOB werde ich auch dabei sein als Zuhörer. Muss man sehen, wann ich das immer schaffen kann. Das ist ja unter der Woche. Aber beim Arbeiten auch natürlich nicht. Natürlich, wenn jemand zuhört jetzt beim Arbeiten. Nein, ich werde beim Arbeiten jetzt nicht. Will ich auf Bitcoin. werden wir sehen. Aber es gibt ja noch eine andere Veranstaltung, die fand ich auch ganz cool. Das hat der Vitus heute verkündet. Und zwar Team Satoshi macht praktisch eine Fitnessübung zwischen dem Block 62, 600.
Zwischen dem Harding-Block und dem Block danach, oder? Also, das Harding ist 630.000 und der Block davor.
629.999, so, alles klar. Und praktisch 630.000 machen die so eine Fitnessveranstaltung, fand die ja ganz cool. Die sind genau. Ja auch damals durch den Bodensee geschwommen.
Oh,
nice. Kannst du dich erinnern, die haben doch so eine Tour des Satoshi von Zürich nach München gemacht und sind quer durch den Bodensee.
Nice, ja, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich kann mich nur noch an das Run for Hell Finney erinnern, weil da bin ich tatsächlich mitgelaufen und das war mein erster Halbmarathon. Deswegen kann ich mich noch sehr gut daran erinnern.
Das weiß ich auch noch. Wir hatten da eine Folge zusammen gemacht, kurz vorher. Aber die sind ja damals durch den Bodensee durch und das im Nachhinein haben die wahrscheinlich einfach nur eine Fluchtroute Richtung Schweiz getestet wahrscheinlich. Genau.
Das heißt, der Fab sollte Schwimmen üben. Schwimmtraining anfangen
ab heute. Ich weiß nicht, ob Füchse so gut schwimmen können.
Ja, die Halving Challenge, also Hashtag Halving Challenge auf Twitter, da wird das dann alles gepostet. Ich musste Vitus leider absagen, weil ich glaube nicht, dass ich es irgendwie schaffe, noch nebenher, neben den Livestreams und allem, da noch durchgehend Liegestütze zu machen oder was auch immer. Falls es sich ausgeht, bin ich auch dabei. Aber es sieht so aus, als wären schon einige in der Bitcoin-Community dabei, einige Sportler.
Ja, es sah cool aus. Er hat mich auch gefragt, aber ich musste auch absagen, zeitlich natürlich. Also
nicht Fitness bei mir.
Also rein zeitlich.
Wie gesagt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist jetzt schon eine Weile her, Markus, aber wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und du bist nicht kryptofit, aber dann.
Ich muss die Spinnweben erst im Fitnessstudio entfernen. Oh
Gott. Also ich will ein Bizeps Doubling sehen.
Ja, auf jeden Fall kommen wir zum Halving zurück. Da gibt es ja richtig viele Veranstaltungen außen und da freue ich mich drauf. Das ist irgendwie so eine, ja, wie gesagt, das sind Feiertage.
Ja,
so.
Yeah, da passiert einiges.
Jeder freut sich dahin. Das wird richtig gut.
Ja, wird sicher spannend. Also ich glaube, es werden ein paar ganz coole Events werden. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich vor allem auf die WOP, also auf die Valley of Bitcoin Konferenz. Da werden sicher wieder einige interessante Vorträge stattfinden und einige interessante Diskussionsrunden. Und ja, wird auch meine erste virtuelle Konferenz und mein erster virtueller Vortrag werden. Also dank Coronavirus gibt es die Konferenz ja nur im virtuellen Raum und ich hoffe, das wird irgendwie klappen, dass ich da im Sitzen gestikulierend in mein Mikrofon rein präsentiere.
Sieht man dich dann da oder trägst du eine Maske oder wie läuft das dann bei dir?
Warum hast denn du eine Maske auf? Kennst du das Video zufällig, Markus? Da ich ja nicht wirklich, wahrscheinlich nicht. Also, wenn man mich sieht, dann natürlich nur mit Schutzvorrichtung, also Corona-Mundschutz und Schutzbrille und so weiter und so fort.
Wie sich's halt gehört. Ich finde es zur Zeit auch mega gut, dass man Masken tragen muss in der Stadt.
Ja, endlich mal ordentliche, endlich mal Obsack für alle. Sonnenbrille, Hoodie und Coronavirus-Maske. Und auf geht's. Dann am besten gleich, wie Method Hell gemeint hat, in irgendwelche Trafikläden gehen und sich Prepaid-SIM-Karten kaufen, jede Menge mit Bargeld. Und dann ist man mal für die nächste Zeit abgesichert, falls man den nächsten Bundestrojanern ausweichen muss und unbedingt untraceable SIM-Karten braucht.
Aber jetzt haben wir noch was, jetzt haben wir noch was Witziges, bevor wir zu produktiven Sachen kommen. Lieblingstweets der Woche. Ja.
Finde ich eine wunderschöne Kategorie übrigens. Sollte man stetig einführen da jetzt. Finde ich super.
Was hast du für einen? Erzähl mal deinen.
Ja, ich bin durch meine Bookmarks gegangen, also ich bookmark mir immer meine Tweets für den Podcast und für andere Ressourcen und so weiter. Und da bin ich über einen Tweet gestolpert von Cyberpunk Watch. Ich werde ihn auch in den Shownotes verlinken, ist allerdings nicht jugendfrei. Ich hoffe, es hören keine Minderjährigen zu bei unserem Podcast. Falls doch, dann jetzt ganz kurz weghören und auf keinen Fall auf diesen Link klicken. Und zwar ist das eine Fotoserie von einem Stripclub in Oregon, der dank Corona-Krise jetzt als Drive-Thru operiert. Also da muss man mit dem Auto durchfahren, dass man die Tänzerinnen an den Stangen sieht, und es sieht wirklich aus wie eine Szene aus Blade Runner und ist sehr dystopisch und cyberpunky. Und wenn dann wirklich alles in die Hose geht und jeder in seinen Bitcoin-Zitadellen lebt, dann wird es wahrscheinlich nur noch solche Stripclubs geben.
Die haben auch alle Masken auf.
Ja, genau. Leider liegt hier nirgendwo Stroh. Das hat mich irritiert, aber alle haben eine Maske auf.
Also, mein Lieblingstweet der Woche war von Niklas Heinsohn, heißt er. Und der hat geschrieben: Wann halten sich Politiker eigentlich endlich an Mindestabstand zu meinem Geld? Fand ich irgendwie gut.
Ja, ziemlich nice.
Mal gespannt, ob es von ihm ist oder ob der Niklas irgendwo geklaut hat.
Alles, was gut und witzig ist im Internet, ist von irgendwo geklaut. Also, ist schon okay.
Okay, jetzt kommen wir endlich zu produktiven Sachen. Ne?
Also
20 Minuten durch.
Coinkite war ziemlich produktiv die letzten paar Wochen. Die haben gleich zwei neue Produkte released bzw. announced, und zwar einmal die Block Clock Mini. Die ist ziemlich nice. Vielleicht kennt jemand von euch die große Block Clock. Die gibt es nicht wirklich. Das ist so mehr oder weniger ein Unikat. Das kostet ein Vermögen. Ja. Ich glaube, es gibt zwei oder drei oder so.
Sieht richtig cool aus, aber ich glaube, da bist du irgendwie mit 1.000 Euro dabei, oder?
Ja, irgend sowas. Und ich glaube, sie produzieren sie gar nicht wirklich. Deswegen, es gibt ein paar hochgradige Bitcoiner, haben diese Block-Clock. Aber jetzt gibt es für die Plebs, also für uns, eine Block-Clock-Mini, die man sich um 99 Euro dann relativ erschwinglich kaufen kann. Und man kann sie jetzt reservieren. Also die nehmen gerade Vorbestellungen an. Und das ist einfach ein Stück Hardware, was dir die Blockzeit anzeigt. Also sehr, sehr nice. Ich bin stark am Überlegen, mir das Ding zuzulegen. Sieht einfach schön aus.
Ja, wir geben schon diese Satoshis für sowas aus, gell? Für so Gimmicks. Unglaublich.
Also, ja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja noch eine Finanzspritze dank Helikoptergeld oder sowas. Da kann man das nur mit gutem Gewissen das Fiat-Geld ausgeben.
Hoffentlich kommt es zu uns auch. Die Amerikaner haben haben die schon Fiat-Geld schon zu Helikoptergeld haben sie schon bekommen, gell?
Ah, es gibt einen super Twitter-Bot, den muss ich auch noch verlinken. Und zwar berechnet er jeden Tag automatisch, wie viel, wenn du dein ganzes Stimulusgeld, die 1.200 Dollar, was jeder bekommen hat, in Bitcoin gesteckt hättest, wie viel ist es jetzt wert? Und ich glaube, wir sind jetzt schon bei 1.500 oder 1.600 Dollar. Und ich glaube, der Bot, der wird well agen, wie man auf Englisch sagt. Also in ein paar Jahren, wenn man sich die Tweets anschaut, dann werden da relativ hohe Zahlen wahrscheinlich stehen. Und das wird ziemlich lustig sein, immer wieder mal über diesen Tweetbot drüber zu stolpern.
Aber wie ist denn das eigentlich gelaufen mit diesen 1.200 Dollar? Hat das irgendwie jeder Amerikaner bekommen? Oder?
Es gab gewisse Auflagen. Wenn man gut verdient, dann war man ausgeschlossen. Also ich glaube, wenn man mehr verdient hat als 100.000 Dollar im Jahr, dann war man davon ausgeschlossen. Aber sonst, glaube ich, hat es so ziemlich jeder bekommen. Es zieht sich nur, weil eben Trump ja auch auf den Schecks seinen Namen draufstehen haben will, und das ist dann irgendwie von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie lange das dann dauert und keine Ahnung. Also, aber in ein paar Staaten haben sie diese Stimuluszahlungen schon bekommen, ja.
da kommt man irgendwie nicht mehr hinterher mit den ganzen Milliarden, Billionen, Trillionen. Da ist man den ganzen Tag.
Unmöglich.
Ja, ich weiß ja. Da nicht mal, wer wie viele Trillionen wohin druckt
und so. Das ja, dazu kommen wir noch. Es gibt noch ein zweites Announcement von CoinKite. Wir sind irgendwie abgedriftet. Und zwar, was ich auch ganz cool fand, die Seedplate, die sie da jetzt auch rausbringen wollen. Ganz einfach ein Seed Metal Storage. Ich werde dazu verlinken und ich werde auch zu den Storage Reviews von Jameson Lopp verlinken. Der hat die ganzen metallischen Passphrase Backup Dinger getestet und wirklich auf Herz und Nieren getestet. Ich glaube, ich habe das im Podcast eh schon mal erwähnt. Und das Modell, das CoinKite jetzt auf den Markt bringt, für relativ erschwinglich, ich glaube $37, das ist das stabilste Modell laut Jameson Lopp auch. Und es ist auch ganz, ganz einfach gehalten. Es ist einfach eine Platte, wo man Punkte reinstanzt. Und das ist auf so einer Matrix, also auf so einem Gitter, Zahlen und Buchstaben. Und daraus kann man sich dann seine Seed Phrase zusammenstückeln für 12 beziehungsweise 24 Wörter vorne und hinten. Und finde ich ganz cool. Kann man immer gebrauchen. Also
$37. Kostet das Ganze, oder?
Ab, ja, genau, $37. Und ab, weil ab einem gewissen Wert, also wenn dein Bitcoin-Stash einen gewissen Wert erlangt, sollte man sich auf jeden Fall überlegen, von dem Papierzettel, den man im Sockenfach liegen hat, umzusteigen auf eine Seed Phrase, weil falls irgendwo, irgendwann, irgendwie mal das Haus abbrennt oder sonst was passiert, ist das einfach eine sichere Sache. Und wenn das dann nochmal ums Zehnfache steigt, sollte man natürlich auch Multisig Solutions und andere Dinge ins Auge fassen. Aber das ist eine sehr, meiner Meinung nach, eine sehr kostengünstige, gute Variante für Long-Term Cold Storage.
Okay. Ja, das sollten, also ich habe auch so Metal Plates. Also ich würde mir auch so Metal Plates kaufen, wenn ich Bitcoins hätte. Gibt es einige gute Modelle. Was haben wir da? Eine neue Bitcoin-Firma. Da habe ich zwar was drüber gelesen, aber auch negative Sachen.
Ja, ich weiß nicht sehr viel darüber. Ich habe mir nur den Blogpost von denen angeschaut und durchgelesen. Foundation Devices nennt sich die Firma. Und das ist eine neue Bitcoin-Firma. Ich würde gern sagen, es ist eine Bitcoin-Only-Firma, aber das ist noch nicht ganz so klar. Auf jeden Fall, die Mission klingt sehr gut und vernünftig. Also die wollen ein Open-Hardware-Fundament für Bitcoin bauen und für das dezentrale Internet bauen. Und zwar soll das alles schön designt sein und Open Source sein und in den USA hergestellt werden. Was mich etwas stutzig gemacht hat, ein Co-Founder von der Firma, Zach Herbert, der war in SIA involviert, der war der COO von SIA, also ist eventuell etwas Vorsicht geboten. Es wird sich erst noch zeigen, wie sich die Firma entwickelt und wo die Prioritäten liegen. Aber es ist auf jeden Fall gut zu hören, dass es immer mehr Bitcoin-zentrische Firmen gibt und in Zukunft wahrscheinlich auch geben wird.
So, was haben wir als nächstes? Das haben wir, glaube ich, hier Bitcoin is Common Sense von Parker Lewis. War nicht Parker Lewis letztens in einem Podcast mit einem ganz coolen, da habe ich irgendwie ein ganz cooles Video von ihm gesehen.
Das war ja, das kann sein. Da ist immer wieder
Rapid,
mal bei
Podcast. Bitcoin Rapid Fire, genau.
Ah, okay. Das habe ich noch nicht gehört, falls das bei Rapid Fire war. Aber er war auf jeden Fall mal bei Nick Carter, glaube ich, bei Castle Island. Castle Island heißt der Podcast, glaube ich. Auf jeden Fall, das ist jetzt der letzte Artikel, ich weiß nicht, ob es der letzte ist, aber der letzte veröffentlichte Artikel bis jetzt von Gradually Then Suddenly. Meiner Meinung nach einer der besten Artikelserien über Bitcoin, die es gibt bis jetzt. Sehr zu empfehlen, die ganzen Artikel zu lesen. Ich werde den Artikel in den Shownotes verlinken. Und der Titel ist eben Bitcoin is Common Sense. Und da geht es sehr viel über das jetzige Finanzsystem, was eben Common Sense widerspricht. Also einfach, wenn man mit Hausverstand auf das jetzige Finanzsystem blickt, macht das alles keinen Sinn. Unendlich viel Geld reinpumpen Quantitative Easing und ja, einfach Geld aus dem Nichts erschaffen und beten, dass alles besser wird in Zukunft. Und der Kontrast dazu, den Parker Lewis eben aufstellt, ist Bitcoin, alles in Bitcoin macht so Sinn, wie es ist, weil es eben auch nicht veränderbar ist. Also man kann nicht mit Bitcoin argumentieren und somit kann man es einfach nur so hinnehmen, wie es ist. Und es ist eben genau das Gegenteil vom jetzigen Finanzsystem. Und sehr schön geschrieben, sehr interessant und wie gesagt, eine absolut geniale Serie. Kann ich eben nur empfehlen, das von vorn bis hinten durchzulesen.
Okay, und dann hatten wir noch einen Punkt, den habe ich aufgeschrieben, weil es mir irgendwie so vorkam in letzter Zeit, dass wir durch das ganze Corona und die ganzen Nachrichten dreht sich irgendwie alles um Corona oder so, dass wir den Libanon und die ganzen Länder, wo die Währungen auseinanderbrechen, dass darüber überhaupt nicht geschrieben wird. Ja? Speziell ja. Jetzt im Libanon kommen die Leute halt nicht mehr an ihr Geld. Ich glaube nur irgendwie 100 Euro die Woche oder 200 Euro alle 2 Wochen dürfen sie einmal abheben oder so. Mhm. Und das ist ja so eine krasse Entwicklung. Ich meine, im Libanon hat man es eigentlich schon, also wer ein bisschen Ahnung von Finanzen hat, der hat es schon kommen sehen mit diesem, die hatten ja ein Pack zum Dollar und dass das Ding irgendwann schief geht, das sagen ja so Leute wie Nassim Taleb oder so schon lang und meistens gehen diese Packs ja hops. Ja, aber mir fällt es halt auf, dass da überhaupt nicht gesprochen wird, auch jetzt die Türkei, die Lira fällt ja auch immer weiter und in Ecuador, die haben ja auch ein Pack zum Dollar, das ist auch eigentlich Katastrophe, einfach, ich glaube, die zahlen noch ihre Schulden, aber die sind so gut wie insolvent. Was haben wir da noch für Länder? Natürlich Argentinien. keine Währungskrise ohne Argentinien. Die Jungs sind immer dabei, wie bei der WM.
Ja.
Es kommt dir das nicht auch komisch vor, G?
Ja, absolut. Also auch generell, es wird hauptsächlich nur mehr über Coronavirus berichtet. Es gibt keinen anderen News-Inhalt mehr. Fällt sogar mir auf, obwohl ich eigentlich keine News mehr schaue und keine Zeitung mehr lese. Aber ist schon auffällig, dass das eben das Hauptthema ist und viele Dinge einfach da jetzt unter den Boden gekehrt oder unter den Teppich gekehrt werden. Und Lake Ewan hat einen guten Artikel darüber geschrieben auf Coindesk. Bitcoin in Emerging Markets, also so ähnlich heißt er. Und da geht es genau um diese Krisen und was Bitcoin dort auch für eine Rolle spielt im Mittleren Osten, weil es immer mehr Menschen gibt, die eben durchaus auch auf Bitcoin ausweichen, zumindest teilweise, und auch probieren, Firmen zu gründen, um diesen Krisen auszuweichen und Services zu ermöglichen, die eben Bitcoin verwenden. Ist natürlich eine Tragödie. Es ist immer tragisch, wenn man Leute in diesen Ländern hat oder Leute in diesen Ländern kennt oder Verwandtschaft in diesen Ländern hat. Ich habe letzte oder vorletzte Woche mit Hess McCook telefoniert, relativ lange, und der hat Familie und Freunde im Libanon und hat das auch schon sehr lange Zeit prophezeit, dass das alles passieren wird. Und der Coronavirus hat das natürlich beschleunigt, die ganze weltweite Krise um diesen Virus herum hat das alles sehr beschleunigt und ist natürlich eine tragische Sache, wenn man dann keinen Zugriff mehr hat auf sein Geld. Also das wird dann ganz, ganz schnell ganz klar, wem wirklich das Geld gehört, das da auf der Bank liegt. Und ja.
Ich hatte also ein interessantes Gespräch vor ein paar Tagen mit argentinischen Freunden. Ich kenne ja ein paar Argentinier. Mhm. Und mit dem einen wir hatten schon einiges getrunken und das Gespräch ging so. Und wir hatten halt damals 2001 in Argentinien, die nennen das ganze Corralito, wo dann irgendwie die Banken zugemacht wurden und du konntest halt Dollarkonten haben auf den Banken, aber am Montag waren halt deine Dollarkonten in Pesos dominiert und das war halt dann nur noch 30% von dem, was vorher wert war, und ist auch noch weiter gesunken halt, ne? Und aber das Interessante war, dass er halt gesagt hat, so ja, als Unternehmer konntest du irgendwie mit der Regierung verhandeln und die haben dir einen Dollarwert garantiert. Und dann habe ich gesagt, du aber du kannst schon nicht der Regierung vertrauen, habe ich dann gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn man der Regierung nicht mehr vertrauen kann, dann muss man ja nicht mehr weiterreden. Oder, und so viel kann ich gar nicht saufen, dass ich sowas sage. das fand ich unglaublich. Muss ich echt am nächsten Tag noch dran denken über den Satz, so muss ich nachdenken. Und dann ist halt schon verständlich, warum die Menschen da immer wieder in diese Falle reintappen. Ob das jetzt im Libanon ist, wo das eigentlich offensichtlich war. Aber die Menschen glauben das nicht. Die lassen sich jeden Tag irgendwie verführen. So, und ich meine, das Gleiche wird mit der Türkei passieren und mit dem Iran ist ja, glaube ich, schon. Und kann man irgendwie die Länder einfach aufreihen. Aber so sind die Menschen halt. Die haben halt doch noch ein Vertrauen in den Staat. Unglaublich.
Und ich glaube, dass zu einem gewissen Grad braucht es das auch. Also es kann nicht jeder Ultramaranoid rumlaufen und eben nicht zu niemandem vertrauen. Ich glaube, es ist ganz menschlich, in gewisse Dinge zu vertrauen. Und für die meisten Menschen gehört da eben der Staat auch dazu. Und ist natürlich vor allem in solchen Zeiten eine gefährliche Sache. Man sollte schon auch schauen, dass man für sich selbst denkt und man sollte sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass der Staat, das Wohl des Staates, für den Staat steht das Wohl des Staates an erster Stelle, nicht dein Wohl oder das Wohl der Bevölkerung. Gefährlich.
Wenn wir schon dabei sind, Gigi, wir haben hier US Treasury, die haben sich jetzt, die US Treasury hat sich jetzt 3 Trillionen, also ein Dollar, geliehen für das erste Quartal, war das, oder?
Genau, da geht es wieder einfach brrr, Money Printer goes brrr. Ja, also im Deutschen wären das eben Billionen, also 3 Billionen Dollar. Und das ist eben nur in einem Quartal. Und du kennst ja die Zahlen, Markus. Wie viel ist das im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel?
Also die Staatsverschuldung in Deutschland, die gesamte, liegt bei 2 Billionen. Die haben halt mal so 150% unserer Staatsschulden mal so im ersten Quartal rauskommen.
Das läuft ja, also halt, ja. Das kann mir niemand sagen, dass das keine Auswirkungen haben wird in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist schon irgendwie sehr kranker Shit. Da wird so schnell so viel Geld gedruckt, das ist wirklich einfach nur krass. Bin immer wieder überrascht, beschäftige mich wirklich sehr viel damit und bin jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, wenn solche Headlines eintrudeln, dass da einfach nochmal locker, eben, das sind 3.000 Milliarden, werden einfach 3.000 Milliarden nochmal kurz ausgeliehen und reingespritzt ins System. Genau. Schon kranker Shit.
Das ist wirklich, also heutzutage, das ist irgendwie eine Million, ist ja eigentlich keine Einheit mehr, was? Also praktisch eine
Milliarde, 1.000 Das ist Wechselgeld. Millionen. Millionen sind wie die Cents, das ist einfach nur mehr Wechselgeld. Es ist auch etwas tricky, eben über das nachzudenken, weil Millionen, Milliarden, Billionen oder im Englischen eben Billions, Billions, Trillions, das klingt alles gleich. Ob da jetzt 10 Millionen oder 10 Trillionen steht, das registriert man nicht mal wirklich. Und deswegen, wenn man ganz bewusst einfach sich mal klar macht, das sind 3.000 Milliarden, das ist schon ganz was anderes. Das sind Millionen von Millionen. Absolut irre. Absolut irre.
Ja, also das wird noch eine lustige Zeit, glaube ich.
Ja, das wird noch eine lustige Zeit. Vor allem wird es lustig, wenn eben die Bitcoiner auch nur annähernd recht haben. Also ich denke da eben auch an die Modelle von Plan B und eben was das Stock-to-Flow-Modell so für Preise auch vorhersagt. Und wenn gleichzeitig noch Dollar und Euro in eine arge Inflation gehen, dann kann das ja nochmal ganz anders ausschauen. Also ich habe gesehen, als der Ölpreis hart gecrashed ist, hat Plan B auch ein Stock-to-Flow-Modell gemacht oder ein Preismodell gemacht, dass Dr. Flow-Preis von Bitcoin nicht auf Dollarbasis, sondern auf Öl-Barrel-Basis. Und ich würde mir wünschen, in Zukunft die ganzen Modelle auch auf Gold zu sehen, zum Beispiel auf Goldbasis. Weil ich glaube, die nächsten Jahre macht es vielleicht relativ wenig Sinn, das überhaupt in Dollar zu rechnen. Weil einfach, wenn man dann 10 Jahre zurückgeht, oder 15 Jahre, wenn Bitcoin 15 Jahre alt ist, dann macht das schon keinen Sinn mehr über den ganzen Zeitraum, das in Dollars zu rechnen, da müsste man das schon inflationär wieder anpassen, das Modell. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach alles verrückt.
Ja, das ist ja so, wie mit den Börsen jetzt zum Beispiel. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, in der letzten Krise ist der DAX irgendwie von 9.000 auf 3.500 oder so gecrashed. Ich weiß noch, da gab es Diskussionen bei 4.000, Diskussion mit meinem Bruder, da einzusteigen, oder er ist dann praktisch zu dem Kurs halt da eingestiegen damals. Und 9.000 war die Spitze. Ja, so. Mhm. Und jetzt steht der DAX, ist gecrashed und steht bei 10.500 oder so. Ja. Und dann sagen die Leute halt, Inflation ist nur bei 1% oder was.
Ja.
Woher kommt denn das, das Geld? Es kann ja nicht sein, dass der DAX halt so wahnsinnig erfolgreich ist weltweit. Ne? Also Microsoft ist mehr wert wie der gesamte DAX.
Ja.
Daher kommt es ja nicht. Ne? Klar, der DAX ist noch ein Performance-Index, da kommt noch die Dividende dazu und so. Aber das geht halt nur schön nach
Nur nach oben. Also jeder, der glaubt, dass die ganzen Märkte wunderbar gesund sind und super funktionieren, muss nur mal auf die, generell auf die Weltmärkte schauen, aber eben vor allem in Amerika, die US-zentrischen Märkte. Das ganze Land steht still, niemand arbeitet, die Arbeitslosenzahl ist so hoch wie noch nie. Die 15 größten Städte von Amerika zusammengenommen, so viele Leute sind in Amerika arbeitslos. Und die Börsenkurse gehen alle durch die Decke. Ja, es sieht so aus, als wäre das die produktivste Zeit der letzten Jahrzehnte, wo ihr da einfach nur daheim auf der Couch sitzt und Netflix schaut. Also verrückte Welt.
Ich finde, das macht aber schon Sinn. In Venezuela gehen die Börsenkurse auch noch.
Genau.
Klar macht das Sinn, ne? Wenn du halt, ich glaube, der Markt antizipiert das ja schon, und wie wir schon vorher gesagt haben, 3 Billionen drucken die halt in einem Quartal. Klar, das macht ja trotzdem nicht die Geldmenge weg, die durch den Einbruch der Börse halt so kurzfristig gekommen ist. Aber das wird es in Zukunft. Von daher, ich muss ja mal aufpassen, ich bin zu optimistisch für die Zukunft von Bitcoin, zu pessimistisch für unsere Zukunft, und ich glaube auch, Gigi, wir dürfen uns nicht wünschen, dass sowas wie ein Euro-Zusammenbruch passiert. Das ist kein Spaß.
Da sieht es dann überall so aus wie in meinem Tweet der Woche. Jeder hat eine Gasmaske auf und alles brennt. Nein, sollte man sich nicht wünschen. Das wäre keine schöne Zukunft. Aber apropos Zukunft, und weil wir zuvor auch von Plan Bs Modellen gesprochen haben, er hat noch ein weiteres Modell veröffentlicht diese Woche, und zwar das sogenannte S2FX-Modell, Stock-to-Flow-Cross-Asset-Modell. Und hat einen Artikel dazu veröffentlicht, recht interessant, wie er da über Bitcoin spricht, und hat ein Gedankenkonstrukt aufgebaut. So habe ich noch nie über Bitcoin nachgedacht, aber er spricht davon Phase Transitions, dass quasi mit jedem Cycle Bitcoin in ein neues Level geht, und man kann sich das so ähnlich vorstellen wie die verschiedenen Phase Transitions, zum Beispiel von Wasser zu Eis und von Wasser zu Gas und von Gas zu Plasma. Und es ist einfach immer etwas anderes, obwohl es eigentlich immer noch der gleiche Grundstoff ist. Und bei Bitcoin ist das auch schon mehrmals passiert, und er spricht da davon, die erste Phase war eben White Paper, Proof of Concept, die nächste Phase war dann Payments, da hat jeder eben von Gratis-Payments gesprochen, und die nächste Phase, der dritte Cycle, war dann E-Gold, und der vierte Cycle, dass es ein wirkliches Asset ist, also dass es wirklich mit anderen Assets konkurriert. Und er hat mit seinem Modell einen Preis für die nächste Phase berechnet, die eben in 5 Tagen ungefähr anfangen wird. Und der Preis liegt bei $288.000 pro Bitcoin. Und das ist um einiges höher wie seine eh schon sehr bullische Price Prediction durch sein normales Dr. Flow Modell. Und er redet da sehr lang und breit darüber bei Peter McCormack. Ich habe mir leider noch nicht alles davon angehört, ist aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also Plan B ist ein sehr interessanter Bitcoiner, der sehr viel von Geld versteht und sehr viel Geld verwaltet in seinem Dayjob, soweit ich weiß. Und auch egal, was man von dem Stock-to-Flow-Modell hält und von den Price Predictions hält, ich finde, es ist einfach sehr interessant, so darüber nachzudenken und diese Modelle zu haben.
Wo steht eigentlich der Bitcoin-Preis jetzt?
Keine Ahnung. ich rechne immer mit 10.000 und das schon, den ganzen Crash bis auf 3.000 irgendwas runter habe ich immer mit 10.000 gerechnet. In meinem Kopf ist nämlich mein Preis bei 10.000. Okay. Ich schätze mal so bei 8.000.
Ist bei mir im Browser gar nicht drin, kein Market Cap. Also nur dazu. Nee, 9.000.
Ja, eben. Ja. Ich wollte gerade sagen, es waren ein, zwei Vegeta-Memes auf Twitter. Also es muss über 9.000 sein. Also,
wie oft geht eigentlich Bitcoin über 9.000, habe ich letztens
gesehen. Also Vegeta wurde schon ein paar Mal getriggert. Die letzten 2 Jahre oder so. Dutzende Male. Irgendwann wird er recht haben, unser Hodlonaut, der immer wieder sagt, eben, das ist das letzte Mal, dass wir Bitcoin unter 8.000 oder was auch immer sehen. Und das wird dann das letzte Mal sein. Mal schauen, wann das sein wird.
Bitcoin geht auf jeden Fall auf null, habe ich glaube heute gelesen. Die Frage ist nur, wie viele. Immer.
Genau, wie viele Nullen.
Das war gut. Ja, Twitter ist einfach schön. Einfach lustig. Was haben wir noch?
Ich habe da noch was von Bloomberg, genau, weil ich zuvor auch erwähnt habe. Ich würde gerne die ganzen Bitcoin-Modelle auf einer Goldbasis auch sehen. Bloomberg hat über Bitcoin und Gold gesprochen. Die haben einen Report rausgebracht, den sogenannten BGCI. Das steht für Bloomberg Galaxy Crypto Index, absolut genialer Name. Und in dem Report von April steht eben drin, dass Bitcoin und Gold sich sehr ähnlich verhalten haben durch die Krise durch und dass quasi Bitcoins Gold-like Transition durch diesen ganzen Aktien-Shakeout und durch diese Krise beschleunigt wurde. Also die sprechen jetzt schon, also Bloomberg ist ja wirklich ein, nicht irgendein Twitter-Account und die sprechen jetzt auch schon davon, dass eben Bitcoin auf dem Weg ist, Gold als Asset einzuholen und wirklich goldähnliche Eigenschaften hat und so weiter. Fand ich recht interessant, dass sie diese Sprache verwenden.
Okay, obwohl ich diesen Vergleich gar nicht so mag, muss ich ehrlich sagen. Also
Gold ist ein Shitcoin im Vergleich zu Bitcoin.
Gold, ich habe das geschrieben auf Twitter oder irgendwo habe ich das mal reingeschrieben. Gold ist auch nur ein anderer Shitcoin.
Sofort von Peter Schiff geblockt geworden.
Nee, der Peter Schiff ist von mir geblockt. Er hat mich noch nicht geblockt. Und dann haben wir noch Research Report von Samurai.
Das der ist auch noch diese Woche rausgekommen.
Kam das direkt vom Samurai Team oder wie? Das muss man doch bezahlen, irgendwie $100 oder so.
Richtig. Wenn man einen Account macht der Research Report, der ist von AlgoBTC gemacht worden und Samurai hat ein eigenes Team, das nennt sich OXT, die machen eben den Block Explorer und Privacy Heuristiken, alle möglichen Tools entwickeln die für eben Chain Analysis. Die machen quasi Chain Analysis als the good guys. Also die sind keine Chain Analysis Firma, die mit Polizei und Regierung zusammenarbeitet, sondern die verwenden diese Chain Analysis Tools, die sie entwickeln, um sicherzugehen, dass die Privacy Software, die sie schreiben, auch das macht, was sie machen soll. Und die beschäftigen sich sehr viel generell mit Chain Analysis und die haben jetzt ein gewisses UTXO-Set genauer unter die Lupe genommen. Und zwar verfolgen in diesem Report geht es darum, das Samurai-Team ist da auf den Spuren der gestohlenen Bitcoins der Lazarus-Gruppe. Und die Lazarus-Gruppe, die ist ein nordkoreanisches Kollektiv von Hackern und Cyberkriminellen. Und ja, den vollen Bericht, für den muss man $100 löhnen. Das habe ich auch noch nicht gemacht, aber man kann sich ein Preview ansehen, wenn man sich auf der Seite anmeldet. Dann gibt es so die ersten 6-7 Seiten von diesem PDF-Bericht als Review. Und ich habe gehört, dass sie irgendwann den Bericht generell publishen wollen.
Aber ein oder zwei Monaten. Okay. Ein oder zwei Monaten ist frei für jeden.
Jo. Und es ist aber schön gemacht und die wissen auf jeden Fall, was sie tun. Und ein interessantes Stück Chain-Analysis-Arbeit. Also wer auf solche Dinge steht, da kann sich das ja mal anschauen und reinziehen.
ist schon interessant, wie sie bei TFTC haben sie ja über diesen Bericht gesprochen und wie sie diese Transaktionen dann verschleiern, aber auch nicht so richtig, weil dieser Gruppe ist es ja auch egal, ob dann später irgendjemand rausfindet, dass sie es waren, sondern sie wollen ja ein bisschen verschleiern, um es dann auf so Exchanges wie Huobi oder so, diese ganzen chinesischen Exchanges zu schicken und dann diese Coins zu verkaufen. Und das ist sozusagen ihr einziges Ziel. Deshalb geben die auch nicht so viel Wert, dass man das nachher dann herausfindet. Das sind teilweise ein bisschen schlampig, Arbeit mit großen
Ja,
Beträgen, warten auch nicht so lange. Ja.
es sieht nicht so aus, als wären das absolute Vollprofis eben. Also die machen ein paar aus einer Chain-Analysis-Seite ein paar fragwürdige Moves. Und ich werde den Thread von Samurai verlinken. Da gibt es einige Screenshots von diesem Report, von den Grafiken und den Analysegrafiken. Also da muss man nicht die Katze im Sack kaufen. Da sieht man, was da einen erwartet in diesem Report, und da ist schon relativ viel Information drin. Das ist sehr schön, auch grafisch aufbereitet, eben mit OXT, den Visualisierungstools, kann man eben diese UTXOs sehr, sehr gut verfolgen und sieht, wie die durch die Mixer gehen, und wenn das eben nicht richtig gemixt wird, was dann mit den einzelnen UTXOs, die gemixt worden sind, weiterhin passiert. Also wirklich sehr interessant, sich das alles mal etwas anzuschauen.
Okay, und jetzt kommen wir zu den technischen News. Und zwar Lightning Labs. Der hat eine neue Version rausgebracht. LND V0.10 Beta. Da waren doch, ich dachte, die Multipath Payments sind jetzt hier drin, aber die waren doch bei der letzten auch schon drin. Ach, nur als
Jo,
Receive.
genau,
Ja.
0.9 war MPP Receive, also Multipath Payments Receive, und jetzt mit 0.10 kann man Multipath Payments auch senden.
Das scheint mir auch ein riesengroßer Schritt zu sein mit den Multipath Payments. Da warten ja viele drauf. Wir hatten ja einen Vortrag bei Bitcoin im Turm. Immer donnerstags war ich das VR-Meetup. Da suchen wir immer wieder Leute, die da einen Vortrag halten wollen, falls jemand Lust hat. Und der Lawrence hat da eben einen Vortrag gehalten. Der hat ja zwei Shops. Und der sagt halt, viele Lightning Payments gehen halt schief, vor allem bei höheren Beträgen,
Klar.
weil die Channels halt oft klein sind. Und das ist dann wirklich, also die Multipath Payments, ich denke mal, das ist ein riesengroßer Schritt für die Zukunft.
Absolut, absolut. Ist einfach ein ganz, ganz logischer Schritt. Also das Internet funktioniert ja auch so, dass man die Datenpakete aufteilt in eben kleine Datenpakete, und dann suchen sie sich ihre eigenen Wege. Es wäre richtig furchtbar, wenn man jedes einzelne File als Ganzes einfach nur so schicken könnte. Und das ist jetzt eben der Ist-Zustand vom Lightning-Netzwerk. Und jeder weiß, dass Multipath-Payments gebraucht werden, und es bringt ganz viele Vorteile mit sich. Also Payments werden eben nicht mehr so oft failen, weil es mehrere Pfade gibt, durch die Teilpayments durchfließen können. Ist besser für Privacy und so weiter. Also
Ja.
ist ein absoluter No-Brainer und wird heiß erwartet von allen.
Bei Eclair ist es ja schon drin, glaube ich.
Ich
Oder nicht?
glaube
Oder war
ja,
das?
ja.
Oder.
Es gibt eben teilweise Multipath-Payment-Support in so ziemlich jeder Implementierung inzwischen. Bin aber nicht ganz am Laufenden, habe nicht den neuesten Stand von allen Implementierungen im Kopf.
Aber was auf jeden Fall bei allen jetzt schon drin ist, ist der Max Payment Size, dass der
Jo,
jetzt
das
wieder
kommt
viel,
jetzt
viel
auch
größer
alles.
ist. Genau. Okay.
Genau. Also in der 0.10 Beta gibt es jetzt eben auch keine Max Payment Size mehr. Also es werden jetzt langsam diese Channel und Payment Restrictions in Lightning gelockert. Also man kann jetzt ein Payment jeglicher Größe senden mit LND. Die maximale Größe ist natürlich die Channel Größe dann. Und was auch sehr cool ist noch in 0.10, ist eben PSBT Support, also Partially Signed Bitcoin Transactions, werden jetzt auch supported von LND. Und das ist besonders cool, weil dann kann man direkt von seiner Hardware-Wallet aus Channels funden. Also das ist meiner Meinung nach das coolste Feature davon. In dem Announcement steht auch, dass man dank PSBT-Support auch mehrere Channels mehrere Channels mit einer Transaktion funden kann. Ich habe mir probiert, das kurz anzusehen, wie das funktionieren soll und wie das funktionieren könnte. Ich habe es nicht ganz verstanden. Anscheinend macht es das möglich, aber da reicht mein Bitcoin-Fu nicht aus, um das in kurz und knapp erklären zu können, wie das funktioniert.
Ich habe da auch nichts Gutes gehört in letzter Zeit. Immer nur, das ist möglich, ja, das ist toll für Blue Wallets und so, die dann praktisch mehrere aufmachen können mit einer Transaktion und alles. Aber das erklärt halt auch keiner. Ich meine, das eine Channels von der Hardware-Wallet, das ist ja okay, das ist verständlich. Aber
es wäre auf jeden Fall cool, weil ein Kritikpunkt an Lightning ist ja, dass man eben immer eine Transaktion braucht, damit man Channels auf und zu macht und so weiter. Und das eben dann zu batchen in eine Transaktion, mehrere dieser Operationen in eine Transaktion zu batchen, das ist natürlich auch von einem Kostenstandpunkt her sehr viel günstiger und generell von einer vom Blockspace, den man verbraucht, günstiger. Also ist auf jeden Fall super, dass in diese Richtung gearbeitet wird.
Das wird in Zukunft ja viel wichtiger werden.
Ja, absolut.
Jetzt Watchtowers als Tor Hidden Service. Also da wurde ja in letzter Zeit ja wenig getan in dieser Watchtower-Richtung. Da hat man gar nichts mehr gehört. Ist das nicht mehr so wichtig oder?
Ah, ich glaube schon, dass das nach wie vor wichtig ist. Ich habe auch relativ wenig gehört in letzter Zeit über Watchtowers. Bin mir nicht sicher, ob da wirklich nichts getan wurde, weil oft gibt es ja einfach ein paar Developer oder einen Developer, der dann einfach Heads down, Twitter deinstallieren, alles andere deinstallieren, einfach nur mal implementieren und programmieren für ein paar Wochen. Und dann wird das groß announced, wenn da was nachkommt. Also es würde mich nicht wundern, wenn auch auf der Watchtower-Seite sich einiges tut und wir das nur nicht wissen. Aber
OpenOms hat dran gearbeitet, das weiß ich, das war letztens bei Lightning Hacksprint, hat er dran gearbeitet und hat gemeint, da müsste jetzt was vorangehen bei den Watchtowers.
Sehr cool. Aber ist auf jeden Fall schön zu sehen, also die Neuerung in LND 010 ist, dass die Watchtowers, die schon die durch LND schon ermöglicht wurden, jetzt auch hinter Tor laufen können, was sehr schön ist zu sehen. Also man sieht das jetzt immer mehr auch generell alle Nodes, also zum Beispiel die Samurai Dojo Node läuft von Haus aus nur über Tor. Also das sind alles Tor Hidden Services, was natürlich Privacy Improvements mit sich bringt. Und auch Raspberry Blitz hat das, MyNode hat das. Und Stück für Stück wird das jetzt einfach zum Standard. So wie auch Sets der Standard wird, wird Tor der Standard in der Bitcoin-Welt, so wie es aussieht. Und alles kommuniziert einfach über Tor, was natürlich genial ist aus einer Privacy- und Censorship-Resistance-Perspektive. Weil Tor-Traffic zu unterbinden ist gar nicht so einfach.
Wie sieht denn das eigentlich aus mit ich kenne halt sehr viele Leute, die Bitcoin-Full-Nodes betreiben. Ich kenne aber wenig Leute, die jetzt zum Beispiel eine Tor-Relay-Node betreiben.
Ja, das ist eine interessante Frage, vor allem in Europa, weil in Europa gibt es einige Länder, wo das auch illegal ist. Es ist nicht ohne Konsequenzen, Tor-Nodes zu betreiben, zum Beispiel in Österreich. Entry-Nodes, Exit-Nodes, Relay-Nodes, da macht man sich quasi, falls über deine Node irgendein Traffic fließt, der mit irgendeinem Verbrechen verbunden ist, dann machst du dich quasi als Mittäter strafbar. So ist die jetzige Gesetzlage. Ist meiner Meinung nach ein absolut totaler Schwachsinn. Aber es gibt schon Leute, die wirklich auch Gefängnisstrafen bekommen haben nur für das Betreiben von Tor-Nodes, zumindest ist das mein Wissensstand. Vor ein paar Jahren habe ich mich mal etwas damit beschäftigt. Und das kann mitunter der Grund sein. Ich glaube, in anderen Ländern sieht die Lage sehr viel besser aus. Da hat man einfach, wie wir eine Bitcoin-Node haben, hat man halt einen Tor-Relay oder eine Tor-Node laufen. Und ich hoffe, dass da auch in Zukunft eben mit so Nodes wie MyNode oder auch die Synology-Node, was zum Beispiel auch viele verwenden, um Bitcoin-Nodes laufen zu lassen, dass man da einfach mit One-Click-Relays öffnen kann und die online und offline schalten kann, wie man will.
Ja, weil so ein Relay ist ja eine Sache, aber auch ein Entry- und Exit-Node ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, generell eben, je mehr von diesen Dingen, desto besser. Aber es ist zurzeit eben auch mit legalen Problemen verbunden. Also zumindest in Österreich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Gesetzeslage in Deutschland ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich kenne welche, die Relay Notes betreiben, aber...
Es gibt auch in Österreich noch einige, die es einfach aus Protest machen. Die einfach mit dem Gesetz nicht übereinstimmen und sagen quasi, ich lasse meine so lange laufen, bis ich eingesperrt werde. Und ja, schön zu sehen, dass es auf dieser Front auch vernünftigen Widerstand gibt gegen unvernünftige Gesetze.
Ja, unvernünftige Gesetze. Da müssen wir eigene Folge machen.
Das wäre ein schöner Titel für ein Buch. Da könnte man eine Gesetzsammlung zusammentragen und ein Buch schreiben. Unvernünftige Gesetze. Da gibt es sicher jede Menge. Man könnte leicht ein Buch damit füllen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Okay, kommen wir zu Sea Lightning. Sea Lightning hat ja auch schon wieder ein neues Update rausgebracht.
Ja, Blockstreamer
8.2.
Genau, Blockstream war auch fleißig und da haben wir auch wieder diesen Large Channel Support. Also wie gesagt, diese Restriktionen, diese Reckless Restriktionen, die werden langsam gelüftet und man kann jetzt Channels von beliebiger Größe eröffnen. Also da gibt es jetzt ein eigenes Flag, dieses Large Channel Flag und da kann man dann seine 100 Bitcoin in einen Lightning Channel hauen, wenn man will. Und was auch noch cool ist, Keysign Support. Also ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Kann man viel damit machen. Da gibt es ja eben, ihr habt ja auch vor 2 Wochen, glaube ich schon, war das drüber gesprochen, ja. Das Juggernaut-Tool, der Juggernaut-Chat.
Also der Juggernaut-Chat funktioniert bei mir schon. Das gab es ja im LND schon vorher, schon, ich glaube, bei der 9.0, vor 2, 3 Wochen oder so.
Genau, ja.
Ja, konnte ich dann... das
ja, ich habe es auch schon ausprobiert.
Ja. Es ist halt nur ein bisschen, ja, also ist ganz cool, wenn du mit einer direkten Node redest. Das, was mir halt noch fehlt, sind Gruppen, aber Gruppen sind natürlich wahnsinnig kompliziert. Das ist ja, natürlich klar, richtig klar. Cool, wenn wir unsere 21 Gruppe Telegram eben.
Jede Nachricht kostet einen Satoshi, da überlegt man sich dann schon, was man schreibt.
Ja, genau, erstens das Spam Support, Spam Protection und das Zweite ist halt, wenn du halt eine Nachricht bekommst, dann bekommst du ja auch Geld, also das ist ja nicht nur...
Es ist dann wirklich halt deine Nachricht.
du wirst fürs Lesen bezahlt.
Ja, genau, ja.
Der was schreiben will, natürlich werde ich trotzdem schreiben. Bitcoin, Shitcoin, aber dafür gebe ich schon Satoshi aus. Aber es ist halt, wäre eine coole Sache. Dieses, wie könnte man sich das dann vorstellen? Also jetzt so eine Nachricht zu verschicken von einer Node zur anderen, die jetzt auch noch einen Channel miteinander haben, das ist ja kein Problem. Du schickst eine Zahlung und praktisch im Betreff packst du dann eine Nachricht rein und die Software kann die halt lesen. So, aber jetzt bei einer Gruppe, da schickst du praktisch die Nachricht an alle, oder?
Ich meine, eine primitive Lösung wäre einfach zu broadcasten und wenn in der Gruppe 5 Leute sind, dann kostet das halt 5 Satoshis sozusagen. Aber ja. Mal schauen, was sich da noch entwickelt. Ich finde die ganzen Spielereien und Experimente sehr, sehr cool, weil es gibt ja auch zum Beispiel dieses E-Mail-Service, wo man quasi bezahlen muss, dass man überhaupt ein E-Mail hinschreiben darf an diese Person. Also wenn man jetzt jemand ist wie, keine Ahnung, Andreas Antonopoulos und man bekommt 1000 E-Mails am Tag, dann macht das vielleicht Sinn. Und ich denke mir, das macht eben für Chat-Kontakt eventuell auch Sinn in gewissen Situationen, dass einfach die Nachricht, die man dann bekommt, eben auch als Spam-Protection, aber einfach auch schon als Hürde, als Kontaktaufnahme-Hürde sozusagen. Wenn man jemanden wirklich erreichen will, dann kostet das eben ein paar Satoshis. Und das könnte man über dieses Keysend eben direkt abbilden. Das finde ich eine ganz nette Idee.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jedes Mal, wenn ich den Holger Rohm dann irgendwie verarschen will, muss ich dann zahlen dafür.
Ich sage ja, das ist interessant für wichtige Leute, Markus.
Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich richtig cool finde. Und auch das wird jetzt ein bisschen zu Problem. Also Blockstream Satellite 2.0 kommt jetzt raus. Es gibt einen ganzen Kit, den man kaufen kann. Und das wird ein bisschen problematisch, weil jetzt die coolen Kids, die holen sich jetzt natürlich den Blockstream Satellite und synchronisieren ihre Node über Satellit, gell? Und jetzt ist man schon wieder Zugzwang.
Da wird man in den sauren Apfel beißen müssen und diese $300 bis $800 ausgeben müssen für dieses Satellite-Kit. Wird nichts nützen. Satellitenfernsehen ist out, Bitcoin-Satellit ist in.
Es war halt so, bis jetzt konnte man immer so Node-Shaming betreiben, halt jeden irgendwie an Pranger stellen, der keine eigene Node laufen lässt. Und jetzt haben ja fast alle eine Node, jetzt kann man das nicht mehr machen. Jetzt muss man irgendwie sagen, hey, wie, du synchronisierst übers Internet, was bist du für einer? hast du gar keinen Satellitenempfang? Da könnten wir
Internet-Bleb.
Ja, ist jetzt praktisch... wir können uns heute so viel kaufen, oder? Wir hatten doch vorher über dieses, wie hieß denn das Ding, ja, die Block-Clock, $99, dann die Seedplate könnt ihr euch auch gleich mitbestellen dann für 37, dann den Blockstream Satellite für 300, aber ich
würde naja, wenn dann schon Premium. Das Pro-Kit.
Ja, das Pro-Kit für 800 natürlich. Ja, sag mal, das wird schon richtig teuer, Bitcoin dazu sein.
Ja, dann noch der ganze Merch, die ganzen Baseballkappen, die ganzen T-Shirts, die ganzen Sticker von Bitco. Die ganzen Bücher. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren einen großen Fehler begangen und alle mein ganzes Bitcoin-Library verschenkt an Freunde und Bekannte. Und jetzt bin ich gerade dabei, wieder dieses Bitcoin-Library aufzubauen und merke erst, wie sehr das ins Geld geht, wenn man sich mal so locker 20, 25 Bitcoin-Bücher bestellt, die man alle schon gelesen hat. Bitter, bitter, bitter.
Ja, ich habe da auch einige verliehen, aber ich weiß nicht mehr an wen. Das Problem.
Eben endlos verliehen.
Die sind auch weg.
Aber nochmal kurz zurück zu diesem Blockstream Satellite 2.0. Also es gibt einen relativ langen Blogpost, ein Announcement von Blockstream. Das werde ich auch verlinken, da steht das alles im Detail drin. Was nämlich wirklich cool ist, dass man jetzt dank der neuen Satellitentechnologie, die sie da drin beschreiben, eben wirklich die ganze Bitcoin-History, alles über den Satelliten sinken kann. Das war bis jetzt nicht möglich. Man brauchte bis jetzt immer das Internet. Und das funktioniert so auf der technischen Ebene, dass es da zwei verschiedene Streams gibt, zwei verschiedene Datenstreams. Und zwar ist das einmal die ganze Bitcoin-History bis zu einem gewissen Punkt. Und dann gibt es noch einen zweiten Datenstream, der die letzten paar Transaktionen dazu streamt. Man sieht das auch oft bei ähnliches Prinzip bei Full-Node-Lösungen, wo man den Initial-Block-Download beschleunigen kann. Ich lasse das jetzt mal im Raum stehen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wenn man sich das über BitTorrent zieht und da ist dann auch bis zu Block so und so, gibt es ein Torrent und dann gibt es noch die letzten Updates über das zweite Torrent. Das ist so quasi die gleiche Idee. Und jetzt kann man eben wirklich komplett autark ohne Internetanschluss Bitcoin nicht nur verwenden, sondern auch von Grund auf seine Full Node Syncing. Ist schon ziemlich, ziemlich nice.
Aber wie lang dauert das ungefähr? Ich habe da nichts gefunden dazu.
Keine Ahnung. Das könnte man sich sicher ausrechnen. Weil ich glaube, von diesen Standards, die sie verwenden, da ist die Bitrate bekannt und dann könnte man sich's auf jeden Fall ausrechnen. Aber keine Ahnung, hab ich mir nicht angeschaut.
Das wird schon eine Zeit lang dauern. Ich habe halt da gesehen, Sie haben halt jetzt auch Überlagerung, die haben die verschiedenen Satelliten halt gezeigt, die sie verwenden und in USA und Europa und so hast du dann teilweise 2 Satelliten, die sich dann überlagern, wo du dann empfangen kannst. Irgendwie, also ich habe das nicht so ganz verstanden. Wer benutzt denn heutzutage noch Satelliten? Da muss man sich noch eine Schüssel kaufen, hat ja kaum eine Schüssel daheim. Ja? Gibt es ja auch in diesem Pro-Paket dabei, oder?
Jo, da ist, glaube ich, alles dabei. Ja, ja. Also in dem Pro-Paket ist auf jeden Fall alles dabei.
Da muss der Preis aber steigen, damit wir uns das alles
kaufen. Ja, eben. Dann, wenn wir dann wirklich am Mond sind, dann kann man auf der Mondstation sich so eine Satellitenschüssel leisten. Mit Bitcoin mal so richtig Mond. Es gibt noch ein Announcement von CoinKite und zwar eine neue Coldcard-Firmware wurde released diese Woche vor ein paar Tagen und bei TFTC haben sie auch schon lang und breit darüber gesprochen. Ich will nur eine Sache, die ich recht cool fand, kurz erwähnen und zwar kann man seine Passphrase auf eine SD-Karte speichern und die Coldcard verwendet die Seriennummer von der SD-Karte im Verschlüsselungsalgorithmus und somit kann man dann die Datei nicht mehr wirklich auf eine andere SD-Karte kopieren. Also man kann es schon auf eine andere SD-Karte kopieren, aber man kann die Datei dann dort nicht mehr entschlüsseln. Außer man ist natürlich Hackerman und spooft das alles. Aber das ist ein relativ einfacher und cooler Sicherheitsmechanismus, der die meisten Attacker sozusagen abschreckt und abwehrt. Und finde ich eine nette und interessante Idee. Finde ich überhaupt sehr cool, dass Coldcard einfach mehr oder weniger alle zwei Wochen eine neue Firmware rausbringt oder alle drei Wochen und da immer wieder so kleine, nette Updates dabei sind. Also sind auf jeden Fall gute Jungs, die da dran rumbasteln.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, Gigi. Das ist aber jetzt nicht dafür gedacht, irgendwie den der Familie zu vererben, wenn man jetzt an Corona stirbt. Also, ich denke mir das jedes Mal, wenn man auch jetzt bei TFTC, da hört man dann zu, was da alles möglich ist. Und hier, du hast die Passphrase, die ist encrypted und die ist hier mit der Karte und so. Also bei den Lösungen, die ich verwende, mache ich mir immer Gedanken, bekommt das jetzt meine Familie auch hin?
Beispiel, also,
wenn ich nicht mal da bin. Und das ist wirklich problematisch.
Es ist wirklich problematisch, weil generell, es ist ein extrem schwieriges Problem, wie man das mit der Vererbung und der Weitergabe und so weiter macht, so dass das auch sicher ist und so, dass eben nicht dein Anwalt mit deinem Notar und deiner Frau nach Bali abhaut und alle deine Bitcoins mitnimmt. Es gibt anscheinend ein relativ gutes Buch darüber, ich habe es noch nicht gelesen, das nennt sich Cryptocurrency Inheritance Planning oder so ähnlich. Auch Sadikus hat sich relativ viel mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt da ein paar ganz interessante und gute Solutions. Ich glaube, Multisig macht am meisten Sinn für solche Dinge, dass man einfach eine andere Party noch mit dabei hat, die auch weiß, was Sache ist. Ich persönlich habe ein Set von Bitcoinern, denen ich mit meinem Leben vertraue. Ich weiß, don't trust, verify und so weiter, aber ich habe ein paar Freunde, die diese Auflage für mich erfüllen und die wissen Bescheid, falls mir was passieren sollte, dann müssen die meiner Frau helfen. Und das ist meine Lösung derzeit für dieses Problem.
Ja, ich habe diese Lösung nicht, aber ich weiß, dass ich halt auf einer Liste von anderen Leuten stehe.
Auf einer Abschussliste?
Nee, wahrscheinlich auch, aber ich stehe auf einer Liste drauf, praktisch, die mir dann auch gesagt haben, du, wenn mir was passiert, meine Frau hat deine Nummer.
So. Ja. Oh, dein Mann hatte aber nur 0,0001 Bitcoin, leider. Ja.
Und ja, es ist wirklich ein Problem, also das ist nicht ohne. Und bei solchen Sachen frage ich mich halt immer, das ist halt so sicher, ne? Und hier, und auch, also auch diese ganzen Multisig-Geschichten, du brauchst ja auch immer praktisch sozusagen, das reicht ja nicht, wenn du einfach nur die Keys hast.
Ja, also es ist, meiner Meinung nach ist es einfach noch zu früh für das Ganze. Also ich glaube, es werden noch sinnvollere Möglichkeiten zum Vorschein treten. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, es ist extrem schwierig, solche menschlichen Probleme einfach nur mit Technologie zu lösen. Also es soll ja auch nicht so sein, dass zum Beispiel deine Frau im Fall einer Scheidung oder sowas dann mit deiner ganzen Bitcoins abhaut, obwohl du gar nicht umgekommen bist. Und eine Solution, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil man es zum Teil automatisieren kann, ist eben sowas wie ein Deadman-Switch. Matt O'Dell hat dann so etwas gearbeitet mit Final Message, aber das ist noch nicht ganz perfekt. Aber ich stelle mir in Zukunft für etwas vor, dass ich einfach eine Backup-Bitcoin-Adresse habe, die vielleicht meinem Notar oder meinem Anwalt oder meiner Frau gehört oder auch eine Multisig aus denen dreien ist. Und wenn ich einmal länger wie 5 Jahre nicht online bin, dann wird einfach alles auf diese Adresse überwiesen. Sowas in der Richtung. Und das ist absolut möglich und ist auch in meiner Meinung nach in einer sicheren Art und Weise zu machen. Wird natürlich noch einige Zeit dauern, bis sich so etwas entwickelt und sowas dann auch auf den Markt kommt und man das vielleicht auch eigenständig aufsetzen kann, ohne dass man auf eine Firma angewiesen ist und so weiter. Aber ist ein schwieriges und sehr, sehr menschliches Thema.
Aber ich würde da nicht 5 Jahre machen, ich würde 10 Jahre machen. Stell dir das mal vor, weißt du?
Hat man die Lebensversicherung gleich noch inkludiert. Jetzt sind noch 2 weitere Cycles. 10 Jahre.
Stell dir das vor, wenn du halt ablebst, weißt, und deine Frau findet heraus, dass sie an das Geld erst in 10 Jahren kommt.
Ja, und beide sind schon Mitte 90.
Oh Mann. Dann ist glaube ich, auch egal.
Einen letzten Punkt haben wir noch, und zwar von Blue Wallet gibt es ein neues Release, Version 5.3.5, und das will ich noch kurz erwähnen, weil die haben ein paar ganz coole Sachen eingebaut. Die haben das Electrum Seed Format jetzt implementiert und unterstützen somit BIP 32 und haben auch noch ein zweites BIP implementiert, BIP 38, dass man Key and Passphrase importieren kann. Und die Dinge, die wir vorher in den LND und C-Lightning Versionen besprochen haben mit SandMax und PSBD Support, ist jetzt auch von Blue Wallet supported. Und was mir besonders ins Auge gestochen ist, ich konnte es leider selbst noch nicht ausprobieren, aber man kann anscheinend seine Lightning Wallet jetzt mit seiner Bankkarte auffüllen. Und das ist schon ziemlich cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Bankkarten da unterstützt werden, aber ist schön, da in jegliche Richtung eine gewisse Innovation mit zu verfolgen.
Aber das wird ja wahrscheinlich dann so sein, Blue Wallet hat ja als Lightning, also du kannst deine Lightning Wallets praktisch, ist ja Custodial, wenn du es nicht an deinem eigenen, an deiner eigenen Fullnote hängen hast. Mhm. Und so wird das ja wahrscheinlich funktionieren.
Ja, nehme ich mal auch an. Und die, was auch noch neu war in der Version, was auch ganz cool ist, man kann ganz einfach auch Bitcoin kaufen über MoonPay und über XAMPPool. Und das ist direkt jetzt auch integriert. Also ja, da geht in allen möglichen Richtungen was weiter. Mir kommt vor, Blue Wallet ist auch so ein Team, die bringen jede Woche eine neue Version raus. Das ist ziemlich krass.
Es gibt ja... Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, es gibt ja kaum eine Aufnahme von 21, wo wir nicht entweder Blue Wallet Updates verkünden oder Breeze ist ja auch immer so.
Ja, genau.
Die bringen auch mal so im regelmäßigen Rhythmus.
Ja, ist krass.
Da passiert einiges.
Ja. Ja, dann sind wir durch, Markus. Dann sind wir durch. Ein News-Item haben wir noch im Outro, und zwar Bitcoin wurde wieder mal in den Mainstream-Medien erwähnt, in der TV-Show Billions, und das werden wir noch einspielen. Und ich will noch gern ein Musikvideo auch im Outro einspielen, und zwar von DJ Skrilla. Der hat ein sehr cooles Album rausgebracht, Sound Money. Das kann man sich auf SoundCloud reinziehen, und ein paar Songs sind auch auf YouTube. Sehr zu empfehlen. Cooler Name. Sind ein paar ganz coole Songs dabei. Und ja, das werden wir in das Outro noch reinpacken.
Okay, und dann sind wir durch. Dann können wir ja nur noch schöne Feiertage wünschen.
Genau, schönes Halloween. Yeah, boy.
Was wünscht man eigentlich da? Guten Rutsch oder gutes Halloween?
Ja,
da muss es doch Halloween. Irgendwas geben.
Ja, da wird sich schon noch was entwickeln. Eben, Memes kann man ja nicht erzwingen. Irgendwer wird irgendwas Geniales auf den Tisch bringen, und das wird dann irgendwie hängen bleiben. Ja, schönes Halloween. Ich werd meinen cool. Twitter-Account halbieren. Zeremoniell. Ja, dann hat viel Spaß gemacht, war schön mal wieder da zu sein, und an alle da draußen natürlich weiterhin brav Satz sammeln. Wir sagen ja jetzt Satz sammeln und nicht mehr Satz stacken, glaube ich, oder Satz stapeln. Satz sammeln, ja. Satz stapeln, wie auch immer, und verschlüsselt immer brav eure Backups.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
And for what? So your multitude of computers and servers could solve some abstract math equations resulting in the mining of Bitcoin. Worth millions right now, whoopee, but backed by what? Nada, nix, zot.
What's a dollar backed by since we went off the gold standard?
Well, roads, the military, industry, the credit of the federal government, that sort of thing. But I get your point.
A digital currency in which transactions can be performed without the need for a central bank.
All right, Jared, we come to you.
What is Ripple?
Woody was a Bitcoin. Yep. Yes.
visible, scarce, recognizable, and fungible. Sound. Money, 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 money.
I mean, I know money, what cryptocurrency money, is. Money, money.
Why don't you tell me what you know about Bitcoin as a jumping off point?
Okay, sure.
Yo, check it. Hey, yo, fuck cash currently. Cuties pay me in cryptocurrency. For the crystals that I cut with the cutlery, anonymous, don't have to meet plugs on the corner now. Press enter on the keyboard, I send your order out. 100 miles an hour as we cruise down the Silk Road. Blowing OG up the whip, trying to pull holes. I dream of empires, trying to stack guap like niggas who work on Wall Street. So I'm chasing buyers. Log in, there's plenty of users and consumers getting high and rich off of their computer. Ain't nothing new, this info ain't for everybody, yo. Use it to your advantage to take over your body, yo. Magic mushrooms, I had them eating them like Mario. Blockchain heavy, got it clicking with the Molly flow. And niggas gotta know.
It was founded by a Japanese guy.
Or guys, or girls, going by the name Satoshi Nakamoto in 2008. True identity still unknown. Still unknown. Still unknown. Still unknown.